Netz wieder, der Salzkammergut-Podcast von und mit Robert Steiner und Peter Zeitelhof.
Servus.
Heute mit der Designerin Magdalena Melita Moser aus Reindlmühl.
Man kann bei der Haustür raus am Berg gehen, man fährt 20 Minuten, geht Skifahren. Also es hat alles was so, Bootfahren, See, Baden, also alles, was ich brauche, dass mir gut geht, habe ich da.
Mit ihrem Label Mamoka entwirft sie handgefertigte Mode für Menschen weit über das Salzkammergut hinaus und schafft Produkte, die Generationen überdauern.
Jedes Teil ist individuell. Es hat meine Handschrift und aber die Handschrift vom Kunden. Also das ist halt das Tolle. Und das, manchmal kommt mir vor, wie wenn ich so Welpen oder so verkaufen würde, weil die Kunden einfach so eine Beziehung zu dem Produkt aufbauen.
Grüß dich, Peter.
Servus, Robert. Willkommen in Reindlmühl.
Wo?
In Reindlmühl sind wir heute. Und das passiert nicht oft, dass wir an einen Ort kommen im Salzkammergut, wo wir noch nie waren.
Tausende Hörerinnen und Hörer fragen sich jetzt, wo ist Reindlmühl?
Das glaube ich gar nicht. Ich glaube, wir sind wirklich, gehören zu den wenigen, die noch nie da waren. Weil Reindlmühl ist ja so irgendwie der Schnittpunkt zwischen Attersee und Traunsee. Oder siehst du das anders?
Nein, genau so sehe ich's. Also es liegt eigentlich wirklich idyllisch und spannend, was wir hier entdeckt haben.
Ja, voll. Also wir sind da über Straße hergefahren von der Autobahnabfahrt Regau. Wo sind wir vorbeikommen? Das habe ich ganz spannend gefunden bei einem zoologischen Tierpräparat dort zum Beispiel. Ein Wirtshaus hat es auf der rechten Seite auch noch gegeben. Ich weiß nicht mehr, wie es geheißen hat, aber es ist wunderschön. Und plötzlich stehst du da vor einem Haus. Das schaut von außen toll aus. Und was da drinnen passiert ist, umso besser. Das ist nämlich Mamoka.
Ja, genau.
Mamoka, und zwar haben wir heute zu Gast die Magdalena Melita Moser. Magdalena, schön, dass du dabei bist.
Ja, danke für euren Besuch und dass es ihr geschafft habt. Bitte Reindlmühl Downtown heißt es, weil es gibt verschiedene Abzweigungen da in Reindlmühl. Und für mich ist eigentlich Reindlmühl der Mittelpunkt von Europa, wenn man das so erklärt. Wenn ich in München oder Wien oder so unterwegs bin, ist es von der Lage irgendwie sehr toll. Also im Privatjet braucht man nur, dass wir überall hinkommen, weil der nächste Flughafen so weit weg ist. Aber ansonsten sehe ich das als Mittelpunkt von Europa.
Aber das ist eine gute Geschichte, die du ausgedacht hast, ne? Weil die Ausseher sagen das auch von sich. Da gibt es sogar diesen Stern auf der Brücke.
Ja, aber du musst dir das wirklich mal auf der Landkarte anschauen und mit einer Nadel und einem Faden das abkreisen. Das ist Reindlmühl.
Hast du das gemacht?
Ja, natürlich habe ich das gemacht. Nadelfaden haben wir es da, gehen wir es ausprobieren.
Entschuldigung, ich will euch beide wirklich wieder auf den Boden der Realität herunterbringen. Also wir sind in Reindlmühl und Mamoka ist eine Abkürzung, richtig?
Ja, genau. Es steht für Magdalena Moser und das KA kommt von einer Freundin von mir, von der Katharina, das Lagerfeuer-Namensgeschichte ist.
2012 war das?
Ja, genau, 2012 ist schon ein bisschen her. Genau.
Aber du hast vorhin gerade was Interessantes angemerkt, du hast gesagt, das war eigentlich gar nicht als Modelabel gedacht, sondern als was ganz was anderes. Erzähl doch mal.
Es ist jetzt die Frage, ob das so Jugend... Nein, es ist schon jugendfrei eigentlich, ist nicht so schlimm. Aber im Grunde genommen war das so eine Phase, eigentlich war es gerade nicht die beste Phase unseres Lebens, weil das waren beide ein bisschen so schicksalsbehaftet, familiär von uns beiden. Und jetzt haben wir... Ja, so back to the roots und so wie früher, haben jeden Tag irgendwie Lagerfeuer am Abend und haben halt irgendwie über das Leben philosophiert, über die Wege, die wir noch gehen, beide damals noch studiert. Und irgendwann haben wir genug Bründelmeier damals getrunken eigentlich. ja, so war das. Und dann war irgendwie so diese Idee, dass man diese Energie, was wir beide in unsere Studentenjobs quasi gesteckt haben, in eine Selbstständigkeit stecken könnten, unter beiden eigenen Nutzen im Sinne von, wir kommen auf der ganzen Welt herum in die besten Clubs dazu, das muss man dazu sagen.
Also wird jetzt ja noch fortgehen auf der Welt.
Ja, fortgehen mit Sinn. Also von dem her wäre das so der Plan gewesen und hätten Wodka irgendwie so ganz speziell abfüllen wollen in so schöne Flaschen. Genau. Und nächsten Tag waren wir wieder munter und die Idee war weg.
Aber der Name Mamoka ist geblieben.
Der Name Mamoka ist geblieben, genau. Also, aber 2 Jahre später dann wieder entdeckt.
Und jetzt hast du ja eine neue Auslegung, oder?
Ja, Mode. Also, absolut.
Ja, aber Magdalena, gehen wir mal zurück. Wir sind da in Reindlmühl und du hast uns vorher erzählt, du bist da aufgewachsen. Wenn du einmal wirklich das runterbrechen würdest, ich glaube wirklich, dass die meisten Reindlmühl noch nie gehört haben. Wie ist es denn da? Wie würdest du den Ort beschreiben, wo du da jetzt lebst? Und wo du auch gesagt hast, du hast nie in deinem Leben gedacht, du würdest daher zurückkommen?
Ja, also grundsätzlich immer so aufgewachsen. Also es ist ein Idyll schlechthin. Und ich muss nochmal dazu sagen, man ist sofort überall. Also das ist ja das Schöne. Und man ist mitten im Salzkammergut. Man kann bei der Haustür raus am Berg gehen. Man fährt 20 Minuten, geht Skifahren. Also es hat alles was so, Bootfahren, See, Baden. Also alles, was man, also was ich brauche, dass mir gut geht, habe ich da. Mhm. Und ich sage jetzt mal so, das Zusätzliche, was mir irgendwie auch ausmacht, jetzt habe ich irgendwie einen Faden verloren, weil grundsätzlich hast du mich gefragt, wie das ist, da aufzuwachsen. Ja, man lernt einfach, ja, auch mutig zu sein. Also das auf alle Fälle. Oder man geht zu Fuß in die Volksschule. Wo hat man das? Also ich bin ja, Kindergarten, den habe ich auslassen, weil der war mir zu langweilig, aber
bin ich ganz bewusst und selbstbestimmt, oder?
ja, schon. Also damals, ich bin ja mit meinen 29, aber keine Kindergartenpflicht, glaube ich halt zumindest. Und ich habe es damals bevorzugt, im Geschäft zu arbeiten, als im Kindergarten zu sein. Ich habe mir das 2 Wochen angeschaut, war nicht so meins.
Ja, aber da bist du eh schon mutig. Ich kenne ein Kind, das ist nach einem Tag gekommen und hat gesagt, das habe ich erledigt, das war's.
Nein, ich habe mir gedacht, ich muss die 2 Wochen, ich habe sie probiert, also immer wieder über meine Grenzen zu gehen. Ich habe es gesehen, aber nein.
Aber du hast das Geschäft gerade erwähnt und wir sind hier reingekommen und es ist ein Traum. Es ist wirklich eine kurze Zeitreise zurück, aber dann hast du sehr modern schon aufgepeppt. Es ist ursprünglich das Geschäft deiner Familie, oder?
Ja, genau. Meine Großmutter eigentlich, also die hat eine Kreislerei gehabt und meine Mutter hat das dann weitergeführt als Spargeschäft. Die hat dann noch die Schulbuffets in der Umgebung mehrere gehabt. Also die hat da genau bis zur Pension gearbeitet dann.
Und einiges davon sieht man heute noch, weil zum Beispiel den Tresen gibt es noch, es gibt noch Regale. Du hast es einfach umgestaltet.
Ja, genau. Es ist sogar der Boden noch da aus den 50er Jahren in einem Teilbereich. Also das ist ganz toll. Mhm. Und meine Eltern haben halt diesen wertigen Sachen oder Einrichtungsgegenstände, die sind bei uns alle am Dachboden gestanden. Also das ist das Schöne.
Und du hast alles wieder heruntergeholt.
Ja, genau. Und ein bisschen renoviert und dann passt es wieder.
Hast du von deinen Eltern diese Wertigkeit von den schönen Dingen mitbekommen? Wenn du sagst, deine Eltern haben das Auge zumindest gehabt, dass das nicht weggeschmissen haben, diese schönen alten Dinge. Ist das was, was bei euch ein Thema war?
Ja, das war, oder generell Werte, sagen, glaube ich, bei uns ein großes Thema. Ist jetzt nicht nur im Sinne von Materialien, sondern auch familiäre Werte. Also das kriegt man da schon ganz gut mit.
Und hat deine Mama eine Freude damit, dass du die Sachen schätzt, umgestaltest, neues Leben einhauchst?
Ja, sehr. Also die lebte das mittlerweile, also vielleicht darf man das gar nicht sagen jetzt da im Podcast, aber die war meine größte Kritikerin zu Beginn.
Wirklich?
Ja, absolut. Also glaubt man jetzt gar nicht, weil die steht wirklich wie ein Fels in der Brandung hinter mir. Aber die war halt so, mit meinen ganzen Ausbildungen, mit dem Studium, Doktorat habe ich ja auch noch angefangen. Also das ist alles da. Und die hat immer gesagt, eben im Sinne von dem, was ich alles an Möglichkeiten habe und dann mache ich sowas. Mhm. So, das war die erste Phase, aber die war nur kurz.
Aber gehen wir Schritt für Schritt durch, weil du das sehr schön schon erzählst. Jetzt sind wir da im, und du warst als Kind im Spargeschäft von deiner Mama und hast du da mitgeholfen?
Ja, da habe ich mit, also das war, ich habe das als meine Berufung gesehen. Also jetzt, das war lustiger, also natürlich, bin von klein auf mit Reiten und Tiere waren immer großes Thema, Natur, also das lebt man da schon. Und so tagsüber, ich bin halt irgendwie aufgewachsen, es war mein Spielplatz, bei dem man auch was lernt dabei. Also das war, also ich habe lieber kassiert, als wie das jetzt im Kindergarten mit Puppen spiele. Also ich habe es nicht verstanden, weil meine Mutter hat mir ja eigentlich unter Vorspiegelung falsche Tatsachen in den Kindergarten geschickt, weil sie gesagt hat, da Schulblätter und alles Mögliche. Und das war aber dann nicht so. Und im, ja, Puppenspielen war nicht so mein Thema. Also schon, aber früher.
Aber dass du da kassiert hast im Geschäft, sieht man, glaube ich, jetzt auf deiner Homepage. Da gibt es ein Kinderfoto, genau. Oder?
Haben wir da gut recherchiert. Also.
Ja, natürlich.
Ein paar Pluspunkte.
Hast du auch früh gesehen, dass du einen besonderen Zugang zu Ästhetik, Mode und zum Handwerk hast? Oder war es damals einmal nur dieses Wirtschaftliche, das du cool gefunden hast, das du gern gemacht hast?
Boah, das ist eine mega schwierige Frage. Also grundsätzlich hätte ich habe mich nur im Sport gesehen. Also ich habe, also Mode war, also oder auch die Modeschule war für mich eine Überbrückung, weil ich bin vor 4 weggeritten. Das war immer mein ganz großes Thema und ich wollte das auch hauptberuflich machen. Dazwischen war mein Tierarzt einmal kurz Thema, was halt so diese Zukunftswünsche sind als Kind. Aber Ästhetik ja, weil das braucht man in vielen, ich sage jetzt mal, Dingen im Leben. Es ist Ästhetik, das kann man nicht lernen. Irgendwie hat man das oder hat man es nicht. Also, ich weiß nicht, sind es Gene, keine Ahnung. Aber grundsätzlich habe ich mein Leben eigentlich auf dem Reitsport aufgebaut, bis 24.
Was ist dann passiert?
Das Spannende ist, Ich habe das halt immer internationaler gemacht, wie das halt so ist. Und wirklich sehr gute Pferde zum Ausbilden gehabt. Ich war lange Zeit im Pferdezentrum in Stallbauer, was wirklich eine tolle Schule war. Und dort habe ich mein Pferd eingestellt gehabt. Und ja, je internationaler das wird, desto mehr ist eine Gratwanderung zwischen, ich sage jetzt einmal, Ausbildung und Tierquälerei. Also es ist so. Und ich habe mir dann, wenn man dann eigentlich nicht der Besitzer vom Pferd ist, da kannst du das nicht steuern, weil da geht's in Wahrheit wie bei Immobilien, es geht nur schneller, weiter, größer, ohne Rücksicht darauf, dass das eigentlich ein Tier ist, eine Seele hat und alles das. Und da habe ich mit dem nicht mehr identifizieren können im Sinne von meinem Ehrgeiz auch, weil ich bin sehr ein ehrgeiziger Mensch, egal wie oder was ich mache. Also entweder ich mache es 100% oder gar nicht, also sehr schwarz-weiß denkend. Und da hat das mit dem Pferdesport nicht mehr reinpasst, weil das einfach nicht mehr meine Materie war, wie ich das gelernt habe, Pferde auszubilden.
Aber warst du Sprungreiterin oder Dressur oder was hast du gemacht?
Dressurreiterin. Mhm. Also grundsätzlich beides, wenn man halt auch in alle Facetten irgendwie unterwegs ist, aber hauptsächlich Dressur.
Aber stimmt es, dass du damals schon deine Reitstiefel selber umgenäht hast?
Ja.
Schon wieder gut recherchiert.
Ja, ich wollte gerade sagen, so richtig gut. Ja, und da haben wir halt auch diese ganze Lederaffinität kommt halt durch den Reitsport. Also wenn ich mir jetzt denke, verschiedene Taschenriemen, die sind so, wie es im Reitsport waren. Oder man merkt auch einen Unterschied, wenn man halt einen Maßstiefel hat oder einen normalen Reitstiefel, wenn man 10 Pferde am Tag reitet. Das ist einfach ein Unterschied. Und so auch dieser ganze... Ja, diese Lederaffinität. Und Modeschule war einfach nur Mittel zum Zweck.
Du hast dann in Ebensee die Modeschule gemacht. Mhm. Wie lange geht die eigentlich?
5-jährig ist die mit Matura. Genau. Mhm.
Aber hast du damals schon gemerkt, das würde mir eigentlich liegen, wenn nicht die Pferde existieren würden?
Nein, das war einfach nur so ein Grundinteresse. Also meine Großmutter, das werde ich nie vergessen, die Mutter von meinem Vater, das war ja leidenschaftliche Schneiderin, die wollte immer Schneiderin werden, aber ist damals in Kriegszeiten leider so nicht gegangen. Und zu der Zeit, wie gesagt, wir gehen in die Modeschule, ich habe nicht einmal einen Knopf einnähen können. Und die hat gesagt, um Gottes Willen, du kannst nicht einmal einen Knopf einnähen, du kannst nicht in die Modeschule gehen. Ich sage, das lerne ich eh dort. Aber ich bin im Gymnasium, wo ich werken, also ich habe eher mehr so dieses handwerkliche Geschick, was mir aber jetzt zugutekommt mit dem Leder, weil das ist ganz anders als wie Stoffe zum Verarbeiten.
Du hast vorher die Werte angesprochen deiner Familie. Was sind denn die Werte, die wie ein innerer Kompass in deinem Leben existieren?
Boah, ja, mal, das sind so, also Werte, innerer Kompass, ja, das ist so, ich sage jetzt mal, der familiäre Zusammenhalt, das füreinander da zu sein. Ich glaube, das ist immer so das Wesentlichste. Das sind so die Wurzeln. Egal, was kommt und das Blutdicke ist als Wasser, das ist immer so die Basis. Und dann gibt es halt noch ganz viele, die dann dazukommen.
War das dann ein harter Schlag mit 24, wie dann plötzlich dir bewusst war, dass die Reiterei eben nicht dein professionelles Leben sein wird? Oder hast du schnell gefangen? Bist du ein Mensch, der sofort wieder die Krone zurechtrückt und weitermacht?
Ja, also Krone ist so prinzessinnenmäßig. Ja, vielleicht königinnenmäßig, okay. Krone richten. Nein, ich bin ein Mensch, der sich sehr schnell wieder neu erfindet, sage ich jetzt einmal. Aber ich finde das sehr positiv und ich liebe es, das, wenn man sich weiterentwickelt. Und es gibt nichts Schlimmeres als Stillstand, also in jeder Facette vom Leben. Und insofern hat mir das eigentlich, ich habe die Entscheidung relativ schnell gefasst. Ja. Und dann war für mich klar ein Studium, aber dieses zu finden, was wirklich Studium, welches das dann ist, ja, das war ein bisschen schwieriger. Und von dem Zeitpunkt weg habe ich aufgehört, mein Leben zu planen. Also das möchte ich. Ja, voll. Also das ist so dieses, wenn man so, gerade vom Sport, das ist alles so durchgeplant, getaktet, wie man wann was wie macht oder generell das Leben. Und von da weg habe ich mir gedacht, so, ich mache mir keinen Plan mehr, weil sowieso nichts so passiert, wie man sich vorstellt. Und dann ist die Enttäuschung geringer und ist viel offener für das, was kommt.
Ist das bis heute so geblieben? Tatsächlich, dass du nicht planst?
Ja, natürlich, jetzt habe ich eine andere Verantwortung im Sinne von Planen, weil ich mit Mitarbeitern und so kommt man halt in einen anderen Rhythmus rein, aber so, na, dieses grobe Planen, ja, aber anders.
Aber das wäre ja eigentlich eine fixere Karriere gewesen in der Juristerei. Just hast du studiert,
ja,
oder?
Wirtschaftsrecht.
Wirtschaftsrecht. Und dann trotzdem irgendwann hast du dich besonnen drauf, hey, ich war doch einmal in der Modeschule, da könnte doch auch was für mich in der Zukunft liegen? Oder wie war das dann, wie du dann das Handwerk für dich entdeckt hast?
Also grundsätzlich habe ich während dem Studium dann beim Textilhersteller, beim Internationalen gearbeitet, war da für Schweiz, Österreich, Norddeutschland, weil ich war extrem viel während dem Vollzeitstudium unterwegs, viel gelernt, was dieses ganze Qualitätsmanagement irgendwie betrifft. Also das war einmal dazu, aber das wollte jetzt, ich habe mich eher in der Unternehmensberatung sehen, also grundsätzlich. Und dann war aber dieser alte Seerkirtag. Das ist so ein
einschneidendes Erlebnis gewesen.
Dieses alte See. Ja, alte See hat für mich, ja, das ist eine extreme Stärke da drinnen. Und wir sind halt, ich glaube, seit 18 jedes Jahr so, ich glaube, ich war zweimal nicht, einmal krankheitsbedingt und einmal, weil ich am Montag dann eine Prüfung gehabt habe an der Uni. Und sonst immer. Und dieser eine Kindtag war so extrem, da war das Wetter wirklich schlecht, also ganz schlecht. Und weil wir vorher über Toastmann gesprochen haben, ich habe halt nur Toastmann-Dirndl gehabt und irgendwie war mir das zu schade für das Wetter. Also jetzt bin ich dann am Dachboden rauf, habe mir gedacht, ich hole mir ein altes Dirndl von meiner Oma, nehme das um, dann tut es mir weniger weh und so. Und dann ist mir aber die alte Lederhose, die du vorher angeschaut hast, Peter,
das
vom,
ist die,
ja, das, also die vorher draußen liegt, die ist von meinem Opa und dann ist mir die irgendwie, also wieder Dachboden, weil diese Stücke, die Werte haben bei uns eben nicht im Müll landen. Und,
sondern am Dachboden.
Ja, sondern am Dachboden. Wenn man einen großen Dachboden hat, dann der ist groß genug für uns im Haus. Zum Glück. Naja, und so ist dann halt dieser Lederrock entstanden. Eigentlich als Pendant zur Lederhose für Frauen. Aber jetzt vom Stil her ein bisschen anders, weil...
Warte mal, du musst es jetzt ein bisschen besser beschreiben. Okay. Du hattest eine Schlechtwettervariante im Kopf für den Kirtag und hast gedacht... Dirndl sind dazu schön, das machst nicht, du suchst jetzt ein anderes Dirndl und hast dann an die Lederhosen von deinem Opa gesehen und hast dann gedacht, du machst einen Lederrock?
Ja, genau so war das.
Unglaublich.
Aber nicht aus der Lederhose, sondern jemand dann Leder von einem befreundeten Gerber geholt. Der hat dann gesagt, dass du jemals schon mal Hirschleder genäht. Da habe ich mir gedacht, werde ich schon irgendwie können, so ungefähr. Und ja, und dann habe ich mir, und das war aber am Donnerstag. Vor dem Kirtag und am Samstag war der Kirtag.
Ja, aber wie funktioniert das bitte? Wie schnell bist du in einer Umsetzung von einer Idee?
Nein, die Frage ist, wie wenig Schlaf ich bis zur Umsetzung von der fertigen Idee. Also da hat wenig Schlaf.
Gibt es da Fotos von diesem Rock Nummer 1?
Ja, vom Kirtag. Also gibt es schon. Ja, weil es schaut jetzt genauso aus wie der, den wir eigentlich regelmäßig verkaufen.
Also ging das Nähen dann auch?
Ja, natürlich ging es. Ich bin fix fertig. 3 Tage hat er gehalten, der Lederrock. Also das hat schon passt.
Und da hat es begonnen. Es haben dich so viele drauf angeredet, oder?
Ja, genau. So hat es begonnen. Das ist so gut vorbereitet. viele angesprochen. Wir haben mega Spaß gehabt in unserer Mädelsrunde, weil wir irgendwann dann noch mehr Schnaps getrunken haben. Immer dann, wenn irgendwer gefragt hat, wo der Lederrock her ist. Und ich gesagt habe, ja, selbst genäht, sorry. Und ja, und dann war halt die Tante, Cousine, das waren halt so die ersten Lederröcke, die ich genäht habe. Aber ja, und immer noch, da ist das dann ein Hackerl drunter, wenn Familie quasi mal die haben. Und dann, ja, dann hat sie das aber ganz, ich glaube, der dritte Lederrock war schon für eine fremde Dame. Mhm. Also fremd. Also
jemand, der es gekauft hat.
Jemand, der es gekauft hat. Also der es gekauft hat, nicht aus der Familie, genau. Mhm.
Aber jetzt nehmen wir uns nochmal mit auf diese Reise. Jetzt hast du da Interesse von den Menschen an dem Rock. Und wann bist du draufgekommen? Da gibt es ja eigentlich einen Namen, den ich mir schon mal überlegt habe für ein Unternehmen. Und wann hast du denn gewusst, jetzt muss ich dieses Label starten?
Boah, das ist alles so irgendwie, ja, das ist einfach alles passiert. Mhm. Also eigentlich war es der erste Rock schon, den ich für meine Tante gemacht habe, wo wir mal Mokka reingeschrieben haben. Weil ich immer dachte, ich kann jetzt nicht einen Lederrock starten, machen, ein Produkt machen und dann erstens einmal, wenn ich da jetzt, ich wollte irgendwas reinschreiben, weil es mir wichtig war. Mhm. Und Magdalena reinzuschreiben, das war jetzt irgendwie komisch. Und ja, dann habe ich die Katja angerufen und sie stört, wenn wir das verwenden und so war das dann.
Du, und hast du vorher nochmal kurz gecheckt irgendwie, ob es schon mal einen Hirschlederrock gab oder warst du wirklich die Erste?
Natürlich hat es Hirschlederröcke gegeben, aber halt anders. Also, aber nicht solche, die ich tragen würde. Mhm. Also ich glaube, da ist so der Punkt. Also
vom jetzt musst du es beschreiben.
Ja, schlicht, einfach, klassisch, 365 Tage tragbar, beste Lederqualität, das kommt nochmal dazu, weil sonst hast du den Effekt von der Lederhose, die wir im Salzkammergut gewohnt sind, gar nicht gehabt. Also ja, genau so.
Aber der Rock ist eigentlich wirklich das Pendant zur Lederhose, würde ich sagen, oder? Es ist bis übers Knie, nein, sagt man nicht so, es ist oberhalb vom Knie, hört er auf. Ja. Und er schaut sportlich aus und das ist nicht so ein typischer Lederrock, so langer, wie man es gewöhnt ist.
Genau.
Ja, klassisch Pendant, also 2 Finger breit oberhalb vom Knie, wie eine Lederhose sein soll. Und individuell, also das kommt halt auch nochmal dazu. Also das ist halt, und ich muss schon sagen, also man hat das so, wie ich aufgewachsen bin, also wenn ich mir jetzt an meinen Cousin zum Beispiel denke, wie sich der die erste Lederhose machen hat lassen, damals noch beim Aham in der Ebensee, die haben da so eine Mordstory draus gebaut. Also das waren immer so diese Geschichten und da sind sie hingefahren und da haben sie sich Leder ausgesucht und die Stickereien ausgesucht. Und das war einfach so das große Thema. Und bei uns im Salzkammergut, wie ich das erlebe oder erlebt habe, war das, man hat eine maßgefertigte Lederhosen oder keine. Also alles dazwischen gibt es nicht. Mhm. Genau.
Und das hat's, du meinst damit, das hat es halt für Mädels und für Frauen nicht gegeben. Genau. Dieses, dass fast ein bisschen, dass man ein Ritual draus macht, oder? Ja, genau. Ist das mittlerweile anders? Ja. Ist es bei dir ein Ritual geworden, wenn man sich so einen Lederrock machen lässt?
Ja, nicht nur beim Lederrock. Also mittlerweile ist eigentlich die ganze Produktpalette irgendwie so ein Ritual geworden. Es kommen auch die Kunden dann wieder mit Freunden und die sagen dann wieder, das musst du unbedingt anschauen, weil das ist anders. Und es ist ein anderes Einkaufserlebnis. Es ist ja jeder ein bisschen Designer mit Farben, mit Leder, jedes Teil ist individuell. Es hat meine Handschrift und aber die Handschrift vom Kunden. Also das ist halt das Tolle. Und manchmal kommt mir vor, wie wenn ich so Welpen oder so verkaufen würde, weil die Kunden einfach so eine Beziehung zu dem Produkt aufbauen, durch das das ausgesucht wird. Also nicht nur die Kunden, ich auch, weil ich würde am liebsten meine Sachen gar nicht verkaufen, sondern würde so eine Riesenhalle haben, wo das alles drinsteht, was wir jemals gemacht haben.
Aber da sprichst du was Wichtiges an. Du hast vorher gesagt, er ist so, wie du das tragen würdest. Und du hast uns beim Vorgespräch eigentlich gesagt, alles, was du anbietest, und das ist mittlerweile wirklich viel. Wir haben von Ballkleidern über Anzügen für Herren, über Jacken, wir haben da draußen Weekender, die Röcke sowieso, die Lederhosen.
Katzenzubehör.
Katzenzubehör. Robert hat schon geschrieben, aufgeschrieben, das brauche ich.
Flipflops für Natas, die brauchen wir.
Alles ist so, dass du 100% dahinter stehen kannst und dass du tragen würdest.
Ja. Unbedingt. Also das ist erstens einmal das Hundertprozentige dahinterstehen. Das ist also ein ganz wesentlicher Faktor. Ich würde nichts verkaufen können, hinter dem ich nicht stehen würde. Also im Produktionsablauf. Also wenn man ein bisschen in diese Materie jetzt wieder reintaucht, wenn man, ich habe halt so eine ganz große Markenlehre, sage ich mal, hinter mir. Wenn man jetzt überlegt, ein Produkt oder nennen wir es einmal Bekleidung, Schuhe, was auch immer, das ungefähr 200 € im Handel VK kostet, also was wir einkaufen, ist unter 10 € Herstellungskosten. Und da muss man sich dann überlegen, was die dort verdienen, die das produzieren und welche Materialien das sind. Also ja, das ist ganz
großes und heikles Thema, hast du absolut recht. Mir fehlt ein kleines Glied in deiner Geschichte. Na wirklich jetzt, ich muss mich jetzt kurz fangen, weil wie kam es von diesem ersten Lederrock vom Kirtag zum Geschäft von deiner Mama?
Ah.
Das ist ein großer Missing Link, oder?
Ja, im Grunde genommen, also begonnen hab ich ja noch wir haben so
eine Art. Sag jetzt nicht im Dachboden.
Ja, aber da war auch Platz gewesen. Nein, wirklich im Wohnzimmer, also unter Anführungszeichen Wohnzimmer. Das ist so ein Spielzimmer von uns früher gewesen, das einfach nie so richtige Nutzung gehabt hat. Und genau, dort habe ich begonnen. Und da sind aber heute die Kunden noch stolz drauf. Also meine Kunden werden halt irgendwie so, ja, erstens einmal Freunde, man lernt sie kennen, Stammkunden, die kommen immer wieder. Und die sind halt wirklich stolz drauf, dass sie nur sagen können, ja, wir haben bei der Magdalena noch im Wohnzimmer eingekauft. Ja. Also das ist ja das Schöne. Mhm. Genau.
Jetzt hast du vorher gesagt, die Mama war am Anfang ein bisschen Kritikerin von dem Ganzen. Dann ist sie wahrscheinlich der wichtigste Support geworden. Hast du generell Mentoren gehabt auf dem Weg? Hat es dann irgendwen gegeben, der gesagt hat, jetzt schau mal her, so näht man eine Lederhose oder so misst man einen Anzug aus? Oder hast du das alles Learning by Doing gemacht oder beziehungsweise auf das Wissen zurückgreifen können aus der Modeschule?
Natürlich. Ich meine, das Wissen aus der Modeschule ist einmal so die Basis. Also ich würde sagen, ich mache jetzt, aber nichts mehr so, wie wir es damals gelernt haben. Aber das ist einfach, man kann sich nur weiterentwickeln, wenn es der Basis hast. Ist egal was. Wenn ich jetzt einen Reitsport hernehme oder einen anderen Sport, also man hat Trainer, man hat das, das, das. Und man muss aber seine eigene Geschichte draus machen. Und wie bilde ich was aus oder wie verarbeite ich was, dass das halt irgendwie so einen eigenen Prozess oder auch das Design widerspiegelt. Das ist ja, glaube ich, ein ganz wesentlicher Faktor. Und ja. Und am Weg dorthin, ich sage jetzt einmal, 99,9% ist Learning by Doing, absolut. Und der Rest, den eignet man, es sind so kleine Facetten, die man dann noch hat. Und Gott sei Dank habe ich die Mentoren gehabt, auch diese Lederhosenstickerei zum Beispiel. Mhm. Es ist einfach eine Kunst. Oder Leder verarbeiten in dem Niveau, wie es wir machen mittlerweile, das ist ein Lernprozess. Also wenn du jetzt die Produkte von jetzt zu ganz Beginn vergleichst, ja, großer Unterschied.
Aber das finde ich total spannend, weil du greifst eine Salzkammergut-Tradition auf, obwohl du überhaupt jetzt familiär damit nicht vorbehaftet bist und setzt dich dann aus reiner Neugier damit auseinander und bringst dir das selber bei. Wann war der Moment, wo du gesagt hast, so, jetzt mache ich noch was anderes, außer am Hirschleder dazu?
Das ist ganz schnell passiert eigentlich. Weil,
3 Tage später.
Ja, genau. Man braucht ja dann Dinge dazu zum Lederrock. Ja. Das ist ja genau das Thema. So, dann hat es so begonnen, dann bin ich irgendwie auf Veranstaltungen eingeladen worden oder war dort. So, dann ist immer die erste Frage, ist das auch von dir? Und dann habe ich immer sagen müssen, nein, das nicht. So, und so hat es dann begonnen, dass ich eigentlich, mittlerweile mache ich einen Skianzug, dass ich sagen kann, der ist auch von mir.
Das, wir haben ihn gesehen, aus Loden.
Ja, genau, Loden in Kombination mit Hirschleder.
Großartig.
Ja, das hat sich einfach so ergeben. Ja, einfach passiert.
Und dann bist du eingezogen ins alte Geschäft, also, oder wie? Weil das fällt mir noch. Frage. Ich warte schon die ganze Zeit auf die Antwort.
Da gab es eine Frage. Ich habe es vergessen. Das war, ich habe die Frage verloren. Grundsätzlich, das sind jetzt ungefähr 200 Quadratmeter. Also ich habe das nicht auf einmal alles übernommen, sondern so Step by Step. Das hat damals anders ausgeschaut als jetzt, weil nur so ein bisschen Mauern anders waren. Und ich habe halt Raum für Raum dann okkupiert. Und irgendwann habe ich die gesamte Fläche genommen. Das war 2020.
Aber stand es dazwischen leer oder was war?
Das ist vermietet gewesen. Mhm. Also das war mal, also Geschäft eigentlich, nachdem meine Mutter dann in Pension gegangen ist, waren es, glaube ich, nur so 3 Jahre so ein Geschäft. Mhm. Und dann war es Lager, also vermietetes Lager. Mhm. Genau.
Was waren denn die wichtigsten Meilensteine am Weg? Weil das ist ja vom Rock über das nächste Produkt und so weiter. Was sind die wichtigsten Einschnitte, können auch negative sein vielleicht, die dich hierher geführt haben, wo du heute bist? Nämlich eigentlich bist du ja komplett Anbieterin.
Mhm. Komplett. Also Meilensteine könnte ich da sagen, wenn ich mir einen Plan gemacht hätte. Dann wäre ein Plan mit Meilensteinen funktioniert. Aber ansonsten so einschneidende, ja. Es ist schwierig, ich kann es im Nachhinein nicht einmal beantworten, weil das einfach so passiert ist. Also man kommt immer wieder auch zu Menschen, die dann sagen, ja, das geht sowieso nicht oder mach das so oder mach das so. Aber ich habe mich nie nach dem orientiert. Ich habe auch diese Konkurrenzanalyse oder dieses klassische BWL, was man macht. Mhm. Businessplan. Jetzt sollte ich mir vielleicht einmal schreiben, dass man halt ein bisschen plant. Aber ich habe das nie gemacht. Aber einfach aus dem Grund, weil ich mich nicht eingrenzen wollte, weil alles, was mit Plan, also wie gesagt, also nur mal, Plan finde ich jetzt nicht so schlecht, man muss auch was planen, aber alles, wenn es zu sehr im Plan ist, dann ist es also eine Begrenzung für mich, finde ich das so. Also man hat dann, aber mittlerweile weiß ich mit Begrenzungen umzugehen und dass man drüber hinausgehen kann, das ist auch okay, aber das ist einfach ein Learning by Doing.
Aber es klingt alles ein bisschen so, als würden 2 Seelen in deiner Brust leben, nämlich die kreative Seele, die die Oberhand hat und die wirtschaftliche Seele, die du ja auch sozusagen in der Ausbildung gehabt hast, oder?
Ja, ich glaube, es sind so 99 Seelen bei mir in der Brust. Also wer bin ich, wenn ja, wie viele? Ich kann es nicht beantworten, aber ich glaube, das macht es aus. Ja.
Aber du experimentierst wirklich großartig weiter, weil heute sitzt du uns gegenüber in einer Hirschleder-Jogginghose, die wirklich großartig ist, sensationelle Farbe, passt gut zu deinem blauen Jeanshemd und zu deinem weißen T-Shirt, das schaut wirklich super aus. Also wir haben beide schon gesagt, die wollen wir auch,
oder? Die wollen wir auch haben, unbedingt. Wo ist die Liste?
Ja, da draußen ist Auftragsbuch.
Das ist ja wahnsinnig kreativ. Hast du irgendwelche Sachen, die du jemals schon mal gesagt hast, das geht jetzt nicht? Weil ich glaube nicht, dass irgendwann schon jemanden einmal gegeben hat, der aus Leder eine Jogginghose gemacht hat.
Ich weiß, was der Peter jetzt will. Der will die Scheitern-Geschichten hören. Woran bist du gescheitert?
Nein. Du willst Grenzen sehen.
Es gibt keine Grenzen. Nein, es gibt keine Grenzen. Und das macht es ja so spannend. Also es gibt schon für Menschen mit Plan gibt's Grenzen. Menschen ohne Plan, nein, für mich gibt es auch Grenzen, aber ich gehe gerne über die Grenzen hinweg. Und oft ist es so, dass ich mir eine selbstgedachte Grenze, weil man dachte, das geht nicht, geht nicht, geht nicht. Und dann geht es aber trotzdem. Und das geht aber mit Beharrlichkeit. Beharrlichkeit, glaube ich, ist das Wesentliche. Oder der Faktor, der mich ausmacht. Genau.
Aber jetzt einmal ganz speziell auf diese Hose eingegangen. Ja? Woher kommt diese Idee? Kommt die von dir? Kommt die von einer Kundin vielleicht? Oder siehst du irgendwas, was dich inspiriert? Warum machst du aus Leder eine Jogginghose? Und warum schaust du dann so verdammt gut aus?
Ja, das ist eine gute Frage, ob es gut ausschaut. Sie sind zumindest einmal gemütlich, also und nachhaltig, weil sie leben lang. Thema war bei der Hirschleder-Jogginghosen, ich habe ein Teil benötigt, weil ich sage, kann es überall anziehen. Also ich kann Kunden quasi bedienen, kann in der Werkstatt arbeiten. Bei uns ist mit dem Werkstatt Leder arbeiten, man hat Kleber, man hat Hammer, man hat Nähmaschine natürlich. Also es ist sehr am Arbeiten und dann muss ich aber trotzdem wieder irgendwo hinfahren, wieder den Termin machen oder zur schnell Steuerberater oder whatever. Genau, und das ist mit der Hirschleder-Jogginghosen mega genial. Oder im Flieger oder im Auto. Also das sind alles so, ja. Oder wenn ich jetzt wieder Winterskigebiete hernehme. Es ist unglaublich, wenn man bei, ich sage jetzt mal, Innenraumtemperatur 25 Grad drinnen hat und dann nach minus 10 rausgeht und man hat dieselbe Hose an und es ist extrem angenehm. Es ist nicht kalt und es ist nicht warm.
Da sind wir wieder bei der zweiten Haut, gell?
Ja, genau. Und bei einer Top-Lederqualität, weil mit, ich sage jetzt einmal, diese 0815 Leder wird das nicht so funktionieren.
Ja, aber da stellt sich die Frage, wo beziehst du dein Leder?
Aus Österreich, also aus Werfen in einer Gerberei. Genau, die machen das schon im Traditionsbetrieb. Aber bei uns in Österreich gibt es ja mittlerweile so wenige Gerbereien.
Absolut, das ist das Problem, oder?
Also auch absolut das aussterbendes Handwerk, so wie alles, was wir irgendwie machen, weil ja, genau, also ja, schwieriges Thema, jetzt kann man jetzt lang drüber diskutieren, also wie wir, also jetzt nicht nur in meiner Branche, aber wir haben immer Know-how weitergegeben, geschaut, dass wir es kostengünstiger produzieren und irgendwie am Ende des Weges verlernen wir alles, was wir eigentlich können.
Was sind deine Mittel dagegen? Wie wärst du gegen das?
Ich meine, das ging, ja, also ich kann jeden Tag einfach nur das Beste für mich geben und halt mit meinen Werten so arbeiten, dass es für mich funktioniert. Und sehr schwierig, man kann es nicht immer machen, aber ja, in meiner Branche geht es halt.
Aber was sind so Prinzipien, von denen du nicht abweichen würdest? Unternehmerische, weißt? Ist es Nachhaltigkeit oder wo sagst du, da bin ich einfach wie ein Fels in der Brandung?
Also bei mir ist einmal Qualität. Also das ist einmal Fels in der Brandung. Und da reden wir aber von jeglicher Qualität. Da reden wir von der Materialqualität über die Verarbeitungsqualität und dann nur diese nachhaltige Produktion bei uns im Atelier, also in Österreich. Genau, das sind einmal, das ist das, die Basis von Mamoka, weil deswegen funktioniert es ja auch. Weil ich sage jetzt einmal, ein Großteil vieler Produzenten, die österreichische Traditionsmarken sind, produzieren ja nicht in Österreich. Also das ist ja genau das. Also diese Irreführung am Konsumenten anhand von dem Produkt ist für mich, also zu Beginn ja irgendwie so interessant gewesen, weil die ersten Kunden, die wollten halt diesen ganzen Verarbeitungsprozess ja miterleben, mitsehen. Also und dass die ganze Wertschöpfungskette in Wahrheit aus Österreich kommt und mittlerweile nicht mehr ganz so, weil bei mir von den, ich sage jetzt mal, unterschiedlichen Stoffqualitäten es gar nicht funktionieren würde, dass das nur in Österreich, also nur aus Österreich kommt. Aber genau um das geht es eigentlich, weil der Kunde per se, wenn der jetzt, ich sage jetzt mal, ein Markenprodukt kauft, egal ob er das jetzt bei mir kauft oder woanders kauft, oder geschweige denn, ich bin ja noch nicht einmal die Marke, aber es stimmt nicht mehr mit dem Bild überein, was früher mal eine Marke war, aus meiner Perspektive.
Aber glaubst du, wird es da jemals wieder eine Umkehr geben? Wird es jemals wieder zurückkommen oder haben wir schon zu viel verloren?
Die Umkehr ist schon da. Also ich sehe es
auch. Ich merke es auch. Ich merke es in den Köpfen. Aber die Frage ist, passiert es auch?
Ja, schon. Aber natürlich geht es nicht bei jedem. Also wenn man sich überlegt, was wir in Österreich Lohnkosten haben, also jetzt nicht nur jetzt in der Schneiderei oder wo auch immer, oder wie das alles funktioniert, wie sollte das gehen? Das kann sich keiner leisten.
Wie entscheidest du eigentlich, welches Produkt im Sortiment aufgenommen wird? Weil wenn man da draußen schaut, das ist ja wirklich schon eine ganze Menge. Ist das Herzenssache oder analysierst du oder ist es wirklich immer nur so, dass du sagst, das bräuchte ich eigentlich, also machst das?
Also grundsätzlich geht es immer darum, was brauche ich, was mache ich und wenn es dann zufällig nur wer kauft, ist es umso besser.
Die ehrlichste Antwort überhaupt. Das heißt, du hast Haustiere.
Ja, genau.
Was ist mittlerweile dein Signature-Stück, würdest du sagen? Ist es immer nur der Rock oder was ist dieses eine Stück, wenn jemand die Marke nicht kennt, was du herzeigen würdest?
Das Mamoka-Piece.
Das Mamoka-Piece. Ja, der Mamoka-Moment. Ja, der Mamoka-Moment. Ja, da gibt es mehrere. Es ist eigentlich, der Lederrock ist immer so das Starterprodukt, sage ich jetzt einmal mit dem Beginn.
Number one.
Ja, genau, number one. Und dann geht es ja weiter. Also, wenn du mir jetzt noch 5 Produkte fragen würdest.
Top 5.
Top 5 für mich, die mitnehmen würde ins nächste Leben. Wäre definitiv die Hirschleder-Jogginghosen. Diese Lammfell-Batschen-Hirschleder-Kombination, weil in dem liebe ich irgendwie. Dann bräuchte ich was, wo ich es reingeben kann. Das ist dann der Weekender.
Ist so wunderschön.
Herrlich. Auf den hat es der Peter abgesehen.
Und auf die Jogginghosen, glaube ich.
Die darfst du zweimal machen.
Der wird die zweimal machen, ja, ja, genau. Und für der Katze, was machen wir? Wie heißt der eigentlich? Frederik?
Er ist der Frederik, der Kater, also ja.
Ein ganz großer Kater.
Ein norwegischer Waldkater.
Also, der passt zu meiner halben Mankun dann.
Ja, genau.
Jetzt haben wir wie viele Produkte? 3.
3 haben wir schon.
3 haben wir.
Boah, das ist Na, sind eh schon 4.
Sind schon 4?
Ja. Jogginghose, Rock natürlich. Ja. Dann haben wir die Batschen, die du gesagt hast. Und der Weekender, sind schon 4.
Ich habe nur mal ein Produkt.
Ja, du hast nur noch ein Produkt ins nächste Leben mitzunehmen.
Das ist schwierig. Ja, doch, diese Kleider, die Hirschlederkleider, da habe ich mehrere Modelle, aber das eine würde ich mitnehmen. Genau, weil dann habe ich für den Abend auch immer was. Und mehr braucht man dann eh nicht, weil man.
Ja, aber ich finde, Dirndlkleider muss man auch unbedingt mitnehmen. Oder vor allem, du hast ja außergewöhnliche Dirndlkleider, weil die ja auch mit Leder sind. Kannst du die auch noch kurz beschreiben vielleicht?
Die Dirndlkleider, ja, aber du hast ja gesagt 5 Produkte.
Ja, ja, aber ich würde trotzdem einen Querschnitt geben über dein Schaffen.
Beim Dirndl, ja, die sind sehr speziell auch mit den Hirschleder-Oberteile, auch klassisch eigentlich. Die sind, in Wahrheit ist das Dirndl durch den Lederrock entstanden, weil ich glaube, das war damals die Weißhaar-Sparte, ja. Weil da habe ich nämlich, einen Lederrock das Jahr zuvor getragen und dann habe ich gedacht, ich kann das zweite Mal nicht wieder in den Lederrock gehen, ich brauche irgendwas anderes. Und ja, das war dann das Dirndl, was ich dann in so einer Ad-Hoc-Aktion, genauso wie den Lederrock eigentlich gefertigt habe, völlig weird, weil ich habe mir gedacht, ich habe das relativ schnell und wir sind dann nicht irgendwann bei einem Stangenwirt auf der Weißwurstparty gewesen. Und damals ist meine Schwester mitgefahren und sie war dann schon ziemlich sauer. Ich habe gesagt, in einer Stunde brauche ich noch, eine Stunde brauche ich noch. Und irgendwann waren wir erst um 9, glaube ich, in Kitzbühel oder so. Aber es war trotzdem sehr lustig.
Verkaufst du am besten von dir runter? Weißt du, was ich meine? Wenn du was trägst, reden die Leute an und sagen, das hätte ich auch gern.
Ja, eigentlich schon.
So, gell?
Ja, genau. Es ist nur die Frage, oder eigentlich geht es jetzt einen Schritt weiter, weil die Produkte für sich sprechen. Also es verkaufe nicht nur ich von mir runter, sondern auch meine Kunden. Aber aus dem Grund raus, weil die angesprochen werden, wo die das herhaben. Weil die Teile, egal was, es schaut sehr speziell aus. Also wertig, nachhaltig, sehr clean, würde ich sagen, vom Design her. Ja, genau.
Und verkaufst du nur hier oder hast du jetzt auch schon Anfragen von Geschäften? Okay, gib uns welche von deinen Teilen.
Boah, da habe ich von Beginn weg immer. Also ich habe das vor 2014, wo ich begonnen habe, eigentlich komplett ausgeschlossen. Weil ich immer gesagt habe, die Kunden oder Menschen, die meine Produkte haben wollen, die kommen eh zu mir, egal woher. Mittlerweile fangen wir an, dass wir halt so Pop-up-mäßig ein bisschen was machen in verschiedenen Regionen. Macht mega Spaß, weil es ein bisschen rauskommt. Auch wieder aus der Rheinl-Mühlwelle hin und wieder dann doch raus muss. Aus Rheinl-Mühl dann. Und so macht das halt schon Spaß, ja.
Das sind dann Messen, oder was ist das dann?
Nein, um Gottes Willen, keine Messen. Pop-up ist eher so, jetzt in Lech haben wir das jetzt gehabt, in einem Hotel oder dann wieder in Wien oder bei Kunden wieder zu Hause. Das ist ganz nett.
Was sind denn die Momente, wo du richtig glücklich bist?
Boah, das ist eine gute Frage. Die, kann man die so beantworten? Ja. Ich weiß gar nicht. Momente, denk wo noch. Ich richtig glücklich bin. Beruflich oder privat jetzt?
Eher privat. Ja,
eher privat. Ja, privat. Wenn meine Katze jeden Tag am Abend wieder retour kommt, ohne dass er muss.
Sehr schön. Ja, finde ich. Das kannst du nachfühlen, gell? Nein, ich lasse meinen ja gar nicht raus.
Ja, ich meine schon, aber der hat sich gerade mit einem Dachs angelegt, glaube ich.
Ja, arge Geschichte, bitte.
Ja, voll. Der lernt das von mir, der kennt keine Grenzen und der geht immer wieder hin. Zum Dachs.
Aber siehst du das auch so, dass du auch keine Grenzen siehst? Das finde ich super, die Aussage eigentlich.
Eindeutig.
Naja, man kann, was heißt Grenzen? Jetzt nehmen wir mal die Jahreszeiten her. Also manchmal ist so, also schau, Winter haben Bäume keine Blätter. Mhm. Und dann kommen sie wieder. Also dieses Neuerfinden, das ist eigentlich in der Natur grundgegeben. Und man braucht die Wurzeln, dass Baum funktioniert oder Pflanze oder was auch immer. Und wir begrenzen uns da schon sehr in unserem Mindset. Viele, also ich will jetzt das jetzt nicht verallgemeinern auf Menschen generell, aber ja, man sollte ein bisschen mehr in dem Feeling bleiben, dass man Dinge passieren lässt. Ich meine, natürlich kann man es auch steuern und so, aber ja.
Bin da sehr dankbar. Das hast du mir jetzt sehr schön erklärt. Danke.
Aber woher nimmst du die Energie?
Die Energie.
Na, von den Wurzeln. Was fragst du schon blöd?
Genau. Danke, Robert. Das weiß ich auch, wo meine Energie herkommt. Ja, aber ich werde so oft nach dem gefragt, weil ich sprudel ja, würde ich selber sagen, manchmal ja nicht. Also manchmal schlafe ich. Ich kann auch ganz gut nachschlafen.
Ja, aber das ist ja logisch. Du bist der Baum.
Ja, ich bin ein Baum. Als Baum habe ich mich noch nie gesehen. Aber ja. Manchmal ist ein bisschen starker Sturm also, und Hagel, aber nach Hagel kommt immer wieder Sonne, also von dem her Energie. Ja, es gibt, also die Energie kommt dadurch, also diese Freude am Tun. Mhm. Und auch wenn ich sehe wieder meine Mitarbeiter wieder, da habe ich im vergangenen Fasching, fetzen Montag eigentlich, Dirndl gemacht und da haben wir meine Mitarbeiterin haben vorhin Spaß gehabt, weil ich so eine Freude gehabt habe an dem, dass wir das umgesetzt haben, viel mehr als wie jedes andere Produkt, was wir 2024 gemacht haben. Ja, weil es einfach so eine Verbindung ist aus Tradition, aus ja, allem, was da irgendwie passiert. Und das Lustige, wenn mir das Dirndl eingefahren ist, da bin ich eigentlich bei der Buchhaltung gesessen und wir also haben gerade so Inventurliste haben wir zusammengeschrieben, auch mit den ganzen Reststoffen und so. Und irgendwie ja, war dann die Idee da, dass man das eigentlich für eben sie da macht.
Aber jetzt beschreibt das, weil das wirklich wunderschön ausschaut.
Ja, also eigentlich sind es die ganzen Handdruckstoffe von den ganzen Dirndl, die wir jemals gemacht haben oder Gilets oder was auch immer. Und die haben wir halt patchwork-technisch auf 3 Meter quasi zusammengenäht und dann regulär so gezogen oder verarbeitet, wie wir unsere Mamoka-Dirndl machen. Genau.
Sieht entzückend aus, wirklich entzückend.
Ja, danke.
Und wir werden es unbedingt auf Instagram posten, würde ich sagen, weil das muss man einfach gesehen haben, dieses Dirndl. Also auch wieder in dem traditionellen Leder oben, aber unten einfach richtig cool. Passt perfekt nach Ebensee. Gibt es Rituale oder Orte, die für dich wichtig sind, dass du einfach ein bisschen runterkommst? Ich glaube nämlich, dass da was geben muss, weil man kann nicht immer nur sprudeln. Man muss auch manchmal Energie wieder tanken, auch wenn man Wurzeln hat wie ein Baum.
Ja, die Energie, ja, also grundsätzlich, das Richtbergtafel ist bei uns so, ja, wie nennt man das jetzt?
Kraftort.
Kraftort, Kraftplatz. Ja, auch sehr traditionsbehaftet, weil meine Tante da relativ, also meine Tante, ist das meine Tante? Ja, doch. Die Schwester meiner Oma.
Ich würde Großtante tatsächlich sagen, ja?
Großtante, oder? Mhm. Ja, genau.
Aber ist ja eigentlich egal, ne? Ja, wenn es da neu ist.
Es war einfach die Tante Lise. Und ich habe dieses Tante Lise, hat sie geheißen. Genau, die Tante Lise. Und die ist ganz oft mit uns als Kinder da raufgegangen und ich habe das nie verstanden, warum dass man da so regelmäßig raufgeht. Aber das ist ja, ein toller Platz. Und das brauche ich zum Nachdenken. Aber generell ist das sind's Berge. Und wenn ich dann wieder mal zu wenig Energie habe, dann liegt es meistens daran, dass ich zu wenig in der Natur draußen bin. Weil mein Job bringt das halt schon viel mit, dass man halt schneller mal in sein Hamsterrad reinkommt. Mhm. Dann ist Termin im Winter, dann ist ein Termin im Vorarlberg. Dazwischen ist eine lange Straße und ja.
Wie wichtig ist das Salzkammergut generell für die Marke, für Mamoka?
Jetzt ist die Frage, die Marke bin ich und ich bin...
Ist es Inspiration, das Salzkammergut? Ist es Bodenhaftung? Oder wäre es möglich, dass du diese Marke überall sonst gegründet hättest?
Na, ich hätte es nie, wahrscheinlich hätte ich es woanders nie gegründet. Also, ja, oder vielleicht hätte ich woanders am Mond Astronautenbekleidung oder so gemacht. Aber man weiß es nicht. Aber Salzkammergut per se ist mit den Traditionen, mit allem, was da irgendwie lebt, schon sehr inspirierend, ist, glaube ich, das richtige Wort. Aber ich brauche beides. Also ich brauche dieses Stadt-Land-Gefälle. Also wenn ich jetzt nicht, ich sage jetzt einmal, wieder, oder in Mailand oder Wien oder München oder Miami oder whatever, aber ich brauche das, dass man halt, ich glaube, das eine funktioniert ohne dem anderen nicht, und da bin ich wieder bei dir von vorher mit den zwei Seelen, mit der Betriebswirtschaft und mit der Kreativität. Mhm. Man braucht einfach beides, also sehr schwarz-weiß. Man muss immer zwischen schwarz und weiß einfach ein bisschen switchen können.
Das ist wie beim Baum, der braucht Licht und Schatten.
Ja, genau.
Ich bin total philosophisch, oder?
Ja, Wahnsinn.
Wie ein kleiner Philodendron.
Ja, klar. Sehr cool. Ja, was ist dann besser, Licht oder Schatten?
Wie du sagst, man braucht beides in Wirklichkeit. Weil wenn du nur Licht hast, schätzt du es nicht. Hast du den Schatten, schätzt du das Licht auch wieder.
Genau. Und genauso ist es mit dem Salzkammergut.
Schön zusammengefasst.
Absolut. Wir haben jetzt wirklich viele Leute schon kennengelernt im Salzkammergut in den letzten Wochen und Monaten, und jede Geschichte ist ganz speziell. Und ich würde sagen, du bist der typische Geschichte aus dem Salzkammergut in deinen ganzen kreativen Schüben, aber auch im Geerdetsein und so weiter. Aber was ist ein typischer Salzkammergutler für dich?
Ja, ich nicht wahrscheinlich. Nein. Irrtum. Wir sind alle genauso. Typisch Salzkammergut. Das ist voll eine schwierige Frage.
Gut so.
Ja,
gut so, oder?
Da muss ich jetzt ein bisschen nachdenken. Typisch Salzkammergut. Ja, eher weniger weltoffen würde ich schon. Also ich würde darum sagen, ja, ich bin jetzt nicht so das Typische, weil ich bräuchte beides. Ich könnte mir jetzt auch nicht entschließen, dass ich sage, ich könnte es mir nie vorstellen, so schlimm das klingt, 365 Tage nur hier zu sein. Ein richtiger Salzkammergutler würde genau das unterschreiben in meinem Mindset. Kann er sein, dass das falsch ist. Aber das wäre die Denke, was ich über typisch Salzkammergut sagen würde.
Wir müssen ja nicht immer übereinstimmen. Also ja. ich glaube, das, was wir kennengelernt haben, ist genau das Gegenteil. Dass der Salzkammergutler eigentlich, oder zumindest so diese Leute, die wir kennengelernt haben, schon sehr weltoffen ist. Darum habe ich gesagt, du bist für mich ein typischer Salzkammergutlerin, und ich habe sehr positiv gemeint. Ja.
Danke für das Kompliment. Ja.
Robert enthält sich wieder mit der Stimme.
Ich lerne wirklich
das. Wieder mit einem Baum wahrscheinlich.
nein, aber ich finde es so interessant, weil durch die vielen Gespräche komme ich immer mehr drauf, dass das eher ein Klischee ist.
Es ist ein komplettes Klischee.
Eben.
Komplett. Und wir haben ja das Klischee auch gehabt eigentlich.
Ja.
Und darum habe ich in der Folge, auch wie du mich interviewt hast vor kurzem, habe ich ja gesagt, mittlerweile sehe ich ja fast bei jedem die Geschichte, dass er Erfolge wert wäre. Und es ist wirklich so.
Ja, genau. Insofern kommen wir immer mehr drauf in diesem Podcast.
Ja, generell, glaube ich, denken wir sehr viel in Klischees. Also, ja.
Aber was uns allen fehlt, ist dieses viel mehr miteinander reden und viel mehr verbinden. Ist das nicht so?
Also, dieses Verbinden habe ich extrem, weil einfach, also durch meine Kunden, das auch alles so Persönlichkeiten sind, die auch über den Grenzen vom Salzkammergut zu mir herkommen, das ist schon toll. Und da würde ich schon sagen, dass das sehr verbindet.
Aber das finde ich jetzt auch wieder spannend. Heißt das, deine Hauptwerbequelle ist die Mundpropaganda?
Ja, definitiv.
Das ist interessant. Das heißt, du machst doch gar nicht jetzt Kataloge oder irgendwie Online-Sachen oder so viele, sondern das spricht sich herum.
Ja, es spricht sich herum, also noch nicht. Also ich habe ja schon das Glück gehabt, dass auf der Homepage landet, weil die gibt es erst seit November, glaube ich, oder so. Also, ja. Und das ist aber nur so vorübergehend, weil das war quasi das Mock-up für die neue Homepage, die wir machen. Genau, und das habe ich in mühseliger Nachtarbeit selbst erstellt, weil man dachte, ich muss das einmal wissen, wie das funktioniert.
Aber für das ist sie wirklich super geworden. Also man kann, wie man sieht bei Roberts Vorbereitung, man kann sie da gut...
Boah, das war jetzt.
Nachschauen.
Diesen Lacher.
Ja.
Den kennst du schon, gell?
Ja, den kenne ich.
Ja, genau. Ja, Nur für dich habe ich die gemacht, Robert.
Aber danke, danke dafür. Zufriedene Kunden, wer kommt zu dir? Beschreib einmal, wer ist so der typische Kunde von Mamoka?
Der typische Kunde von Mamoka.
Oder gibt es das überhaupt?
Nein,
das
weiblich, oder?
Nein, gar nicht.
Echt?
Nein, absolut nicht weiblich.
Okay.
Also, absolut nicht weiblich.
Jetzt kommen nur Männer.
Jetzt kommen nur Männer. Nein, die kaufen dann die Lederröcke. Nein, es ist nicht. Also der typische Mamoka-Kunde ist nicht weiblich, so wird das. Also beides. Also ich kann das nicht begrenzen. Also
ich würde es probieren. Ich lasse mich jetzt einmal weit raus. Der typische Mamoka-Kunde muss weltoffen sein, muss aber auch trotzdem irgendwie in Traditionen verhaftet sein, weil sonst geht er nicht in die Reindlmühle und holt sich dort was zum Anziehen. Stimmt das schon mal ungefähr?
Also es muss ein Wert sein, dass etwas aus Österreich kommt, dass etwas von daheim kommt, oder?
Ja. Aber mittlerweile, durch das, dass so viele Produkte sind, würde es nicht mehr ganz so, also man kann diesen typischen Mamoka-Kunden nicht mehr so definieren. Also die weil das Produkt für sich spricht. Mhm, also wenn ich jetzt stimmt. Den Weekender hernehme, dann ist der Weekender-Kunde, der will den Weekender, weil er Qualität hat oder Leder passt oder individuell zum Aussuchen ist, aber der null mit Tradition behaftet sein muss, finde ich jetzt. Wenn du jetzt Lederhose hernimmst, Dirndl, ein paar so Kernprodukte von mir, ja, definitiv. Aber mittlerweile haben wir uns oder habe ich generell in eine Richtung entwickelt mit mehreren Produkten, wo es mehr um Design- und Qualitätskombination, glaube ich, geht. Mhm. Also nicht nur.
Und da müssen wir jetzt auch mal kurz zu deinem Team kommen. Du hast ja mittlerweile ein tolles Team an deiner Seite, oder?
Ja, die sind super. Also ohne die würde ich nicht existieren. Also genau, da hätte man dann Wartezeiten vor 30, 40 Jahren.
Wie viele sind es?
Nee, es ist immer produktabhängig. Also Lederrock, also es kommt da immer drauf an, ob wir das Leder lagern. Wir haben ein relativ großes Lederlager. Wenn es bestellt werden muss, muss man für die Lederproduktion wirklich 2 Monate mit einrechnen. Egal, ob das jetzt eine Lederhose, ein Kleid, ein Flipflop. Naja, Flipflop geht schneller, weil das sind kleinere Leder. Aber alles, was größere Leder betrifft, dauert es einfach. Und die Lederqualität, in der wir arbeiten, ja, das ist alles so auf Naturbasis aufgebaut, ohne Chrom, ohne jeglichen Chemikalien, die irgendwie schlecht sind. Genau, und das dauert.
Aber das macht halt auch den Wert aus, gell, wenn man Wartezeit hat auf etwas, wenn es nicht gerade 20 Jahre sind.
Ja, das stimmt allerdings. Ja, wie gesagt, also alles, was bis zu, ich sage jetzt mal zwischen 2 Monate und 6 Monate Wartezeit ist für mich gerechtfertigt. Und würde ja selber warten. Alles, was darüber hinausgeht, wird mir jetzt weniger.
Und wie viele Leute unterstützen dich? Wie groß ist jetzt dein Team mittlerweile?
Ja, mein Team ist, jetzt sind wir bei 7, 8, genau so.
Wow. Groß.
Das ist wirklich schon ein großes Unternehmen geworden, gell?
Naja, nein. Also ich finde immer, also für mich ist jetzt, wenn wir wieder den Baum vergleichen, also ich komme so jedes Monat vor, wie wenn ich die Firma wieder neu gründen würde. Also ich kann das jetzt nicht beschreiben, warum das so ist, aber das ist jedes Monat irgendwie so, das macht es so aus.
Und weißt du, was das Tolle ist beim Baum? Er wächst und wächst und wächst und überlebt uns alle.
Naja, aber das kann ich schon sagen. Also meine Produkte werden mich überleben. Also das, also das den Footprint habe ich schon hinterlassen, wenn man es richtig pflegt, dass Produkte für Generationen sind. Also das auf alle Fälle.
Ein toller Schlusssatz eigentlich.
Das ist auch wunderbar. Bevor wir jetzt zu unserem Wordrap kommen, der ja wirklich legendär ist, aber auch sehr schwierig, hätte ich nur eine Frage. Wir sind ja Glöckler. Wenn du den Podcast hörst, und das hoffe ich ja doch, dann weißt du das. Welche Traditionen des Salzkammerguts lebst du?
Boah, welche Traditionen? Also es ist die Frage, so mittendrin in der Tradition eigentlich keine. Ich bin nur überall dabei. Also,
zähl mal auf.
Ja, also ganz wichtig sind für mich mal Krampus-Berchten. Also das ist so, aber die habe ich gelebt als Kind, weil ich habe mich immer verkleidet im Geschäft als Krampus. Ja. Von klein weg. Also Krampus ist einmal die wichtigste. Also Krampus nennen wir es einfach Berchten, weil die Berchten sind mehr so diese Vertreiber der schlechten Energie und so in die Richtung. Das Gleiche war mit den Glöckler. im Grunde genommen. Wir haben in Reindlmüller eigene Tradition, auch noch mit den Glöckeln, die kennt ihr nicht. Das Haus ist auch am 5. Mhm. Da geht es eigentlich darum, dass man von also verkleidet von Haus zu Haus geht und überall Krupf, Krupf schreit. Und da kriegt man dann, also früher mal einen Kropfen kriegt oder Geld. Und das ist bei den Kindern, die am Abend gehen die Erwachsenen komplett so richtig voll maskiert verkleidet, dass man die ja nicht kennt. Und die kriegen dann halt irgendwie so Alkohol und spielen da immer so eine kleine Story und so. Ja, genau, das ist am 5. Jänner auch.
Cool. Und das gibt's heute noch, oder?
Ja, das gibt's heute noch. Das habe ich von klein auch gelebt. Also man geht dann wirklich von Haus zu Haus. Genau.
Sehr lässig. Habe ich noch nie gehört, du?
Ich auch nicht. Finde ich super.
Ja, machen wir nächstes Jahr. Sind wir dabei?
Ja, ihr könnt dann beides machen. Ja. Weil ihr lebt ja auch Glöckling, glaube ich, oder?
Ja, ja, stimmt. Wir sind Glöckler. Okay. Und zwar sehr gern.
Macht uns großen Spaß.
Gut. Und wir sind traditionelle Podcaster mittlerweile. Fast schon ein Jahr.
Ein Wahnsinn. Ja, Tradition. Ab wann beginnt das? Tradition? Noch ein dritten Mal? Oder noch ein ersten Mal?
Nein, das glaube ich nicht. Ich glaube, wenn man die Augen ganz eng zusammenkneift, dann vielleicht ab dem zweiten Mal. Aber eigentlich nicht.
Ja, dann.
Kommen wir zum Wordrap. Bitte um kurze Antworten. Am Salzkammergut schmeckt mir.
Das sind voll schwierige Fragen. Ja. Darf ich da vorlesen?
Nein.
Das ist voll gemein. Am Salzkammergut schmeckt mir die Luft.
Das haben wir noch nie gehabt, die Antwort. Das ist wirklich schön. Salzkammergut, Luft schmeckt wirklich gut. Am Salzkammergut taugt mir nicht.
Gar nichts. Also es gibt nichts, was mir nicht taugt, weil das ist halt immer so, das hat... Also jeder Stein, wenn man so will, kann man von zwei Seiten betrachten. Entweder man sieht das Positive im Negativen und umgekehrt.
Jetzt sind beide schon philosophisch.
Ja, wir sind beide Philodendrons. Ja. So, im Salzkammergut fehlt mir?
Das Meer manchmal.
Ja. Obwohl man so schöne Seen hat.
Ja, wunderschöne Seen. Es ist wie in der Karibik, man hat alle Facetten, aber manchmal das salzige Wasser. Mhm.
Und die großen Wellen.
Ja, unbedingt die Wellen.
Und am Salzkammergut ist das Allerwertvollste?
Die Menschen.
Das ist jetzt eigentlich schon eine Standardantwort.
Ja, das ist eine Standardantwort, also, wirklich.
Ich find's gut, aber es ist richtig so.
Ja, es ist die beste Antwort, oder?
Super.
Es hilft einfach nicht. Magdalena, vielen, vielen Dank. Das war super lustig, super inspirierend. Danke, dass du dabei warst und jetzt Teil unserer Familie bist.
Vielen, vielen lieben Dank.
Danke euch, dass ihr mich besucht habt.
Netzwieder ist eine Produktion von Steiner Family Entertainment und der Zettelhofer.